Emotionales Essen zeigt dir also, dass dein Umgang mit Gefühlen ein Upgrade brauchen könnte. Und um das zu lösen, stand für mich lange Zeit die Frage im Raum, sollten wir uns zuerst um die Emotionen kümmern oder zuerst um die Ernährungsumstellung? Hello and welcome beim Feel Good for Good Podcast, dem etwas anderen Fitness-Podcast, der dir zeigt, wie dein Stoffwechsel Fitness und Figur beeinflusst, damit du aus dem Ernährungs- und Fitnessstress rauskommen und dir entspannt genau die Energie und den Körper aufbauen kannst, die du in deinem Leben haben möchtest. Hello and welcome zu einer Podcast-Episode mit einem Thema, das ihr euch auf Instagram gewünscht habt, nämlich emotionales Essen. Emotionales Essen scheint für viele Ladies ein großes Thema zu sein. Zumindest poppt das immer mal wieder auf, wenn ich Umfragen auf Social Media starte, was euch gerade so in Sachen Ernährung beschäftigt. Und weil ich da auch so meine eigenen Erfahrungen mit habe und natürlich auch mit Kundinnen dran arbeite, kann ich da gerne meinen Erfahrungswert teilen. Kleiner Disclaimer vorweg. Alles, was ich hier zum Thema anspreche, ist meine persönliche Perspektive auf das Thema und meine Meinung aufgrund meiner eigenen Erfahrung und dem fachlichen Hintergrund der Coaching-Ausbildungen. Ich gebe hier keine Diagnosen, ich erteile keine psychologischen Ratschläge und verspreche keine therapeutische Wirksamkeit im Sinne eines Heilversprechens. Alles, was ich in diesem Podcast zum Thema emotionale Regulierung sage, dient der im Rahmen des Coachings erlaubten Hilfe zur Selbsthilfe. Diese Informationen sind kein Ersatz für eine medizinische, psychologische oder psychiatrische Behandlung oder Beratung. Falls du psychische Probleme hast, wende dich bitte an einen entsprechend qualifizierten Arzt, Heilpraktiker oder Psychotherapeuten. Alrighty, nachdem wir das geklärt haben, können wir loslegen. Bei der Umfrage auf Insta zum Thema kam eine tolle Frage rein, mit der möchte ich gerne anfangen. Und zwar hat Susanne gefragt, muss man den Grund für emotionales Essen im Heute oder in der Vergangenheit suchen? Sehr schöne Frage, liebe Susanne. Und meine Antwort ist sowohl als auch. Und nach dieser Podcast-Folge weißt du auch warum. Die Inhalte heute sind folgendermaßen aufgebaut. Ich spreche kurz darüber, was emotionales Essen ist und was es nicht ist und warum es wichtig ist, das zu unterscheiden. Anschließend gebe ich dir meine Perspektive dazu, nämlich dass emotionales Essen für mich drei verschiedene Ebenen hat. Und jede Ebene hat eine andere Tiefe. Das heißt, je nachdem, auf welcher Ebene sich dein emotionales Essen befindet, wird dir ein anderer Ansatz besser helfen, um das Thema für dich zu lösen. Und natürlich sage ich dir auch, wie ich da jeweils ansetzen würde. Lass uns zuerst mal klären, was ist emotionales Essen? Emotionales Essen ist, wenn du nicht aus Hunger, also aus körperlichem Hunger zu Nahrung greifst, sondern aufgrund von Stress oder Frust oder Wut oder zur Ablenkung oder aus Langeweile, aber vielleicht auch aus Freude, zum Beispiel, wenn du dich nach einer erfolgreichen Arbeitswoche selber belohnen möchtest. Und letztendlich ist es immer so eine kurzfristige Bewältigungsstrategie, weil du entweder unangenehme Gefühle für eine kurze Zeit wegdrücken willst oder weil du angenehme Gefühle hervorrufen willst und nicht weißt, wie das sonst geht. Wann interessiert dich das? Die meisten beschäftigen sich mit dem Thema emotionales Essen, wenn es ihnen dabei im Weg steht, dass sie sich gesünder ernähren oder dass sie Körperfett verlieren können oder weil es insgesamt einfach einem gesunden Essverhalten im Weg steht. Und ich finde auch, dass es sehr, sehr wichtig ist, sich hier aktiv um Lösungen zu bemühen, weil jede Art von emotionalem Essen ist sowohl psychisch als auch physisch einfach ja, der Anfang von einer sehr ungesunden Beziehung mit sich selbst und dem eigenen Körper. Also erstens, bei emotionalem Essen greifen wir ja nicht unbedingt zu gesunden Sachen, sondern essen Junk. Also ich habe noch nie gehört, dass sich jemand mit Brokkoli belohnt oder bei Wut einfach eine Karotte isst. Es ist also nicht sonderlich gesund für den Körper. Und zweitens ist es ebenfalls sehr schädlich für die Psyche. Emotionen wegzudrücken, also den Gefühlen nicht nachzugehen und sich auf gesunde und funktionale Weise mit ihnen auseinanderzusetzen, das macht nachweislich krank. Ein Gefühl vermittelt dir ein Bedürfnis und Bedürfnisse zu ignorieren erzeugt Stress in deinem System. Es gibt genug epigenetische Studien darüber, wie unterdrückte Gefühle zur Ausschüttung von Stresshormonen führen. Es bringt dein Nervensystem auf Anspannung. Und weil das Nervensystem mit dem Immunsystem und dem Hormonsystem in Wechselbeziehung steht, wirken sich unterdrückte Gefühle direkt und negativ auf deine Immunität und auf deine Hormonbalance aus. Also die Folgen kannst du ja dann ausdenken. Emotionales Essen zeigt dir also, dass dein Umgang mit Gefühlen ein Upgrade gebrauchen könnte. Um das zu lösen, stand für mich lange Zeit als Dienstleisterin die Frage im Raum, sollten wir uns zuerst um die Emotionen kümmern oder zuerst um die Ernährungsumstellung? Dieser Punkt war mir von Anfang an in meiner Arbeit super wichtig, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn ich Frauen jetzt so weiterhelfen möchte, dass eine Ernährungsumstellung für sie angenehm umzusetzen wird und dass es halt nicht in so einem Kampf mit sich selbst enden soll, und das war halt mein Anspruch an meine Arbeit, dann liegt es auch in meiner Verantwortung herauszufinden, wie es für sie einfacher wird. Also wenn wir uns zuerst um die Emotionen kümmern oder zuerst um die Ernährungsumstellung. Und meine Überzeugung heute ist, erst die Ernährungsumstellung, dann bzw. währenddessen die Beschäftigung mit den eigenen Emotionen. Und ich erzähle dir auch, warum ich das so sehe. Weil viele Frauen haben es mit emotionalem Essen zu tun, keine Frage, aber mindestens genauso viele verwechseln das mit körperlichen Cravings. Und das ist eine total andere Geschichte. Wir müssen erstmal ausschließen, dass dein Essverhalten körperliche Ursachen hat. Wenn du dich traurig fühlst und erst wieder das Gefühl von, okay, jetzt ist die Welt wieder in Ordnung hast, nachdem du was gegessen hast, dann heißt das nicht immer, dass ein krass tiefes emotionales Thema dahinter steckt. Es kann auch schlichtweg die Folge davon sein, dass dein Darm zu wenig von dem Wohlfühlhormon Serotonin für dein Gehirn produziert. Aber dein Gehirn will Serotonin, deswegen schickt dich dein Gehirn los, was zu essen zu suchen, woraufhin es dann Serotonin ausschütten kann, ohne dass du tatsächlich irgendwie ein Thema hast, das dich krass traurig macht. Was aber auch sein kann, du hast dein Gehirn zum Beispiel mit Dopamin überstimuliert und dein Gehirn ist dopaminsüchtig geworden. Das Gehirn liebt Dopamin sowieso, also das ist der Neurotransmitter für Belohnung. Und gerade in unserem modernen Alltag läuft die Dopaminmaschine quasi auf Hochtouren. Wir scrollen stundenlang durch Instagram. Wir werden in jeder Minute mit E-Mails oder Push-Nachrichten vom Handy oder mit irgendwelchen News-Alerts abgelenkt. Wir ballern in der Freizeit unseren Kopf zu mit Musik oder Podcasts oder Serien. Niemand hat so leere Minuten oder Langeweile, gibt's eigentlich kaum noch. Und deswegen verlieren wir uns super schnell in der Dopaminjagd. Deshalb werden wir handysüchtig oder suchen dauernd was zu essen oder gewöhnen uns andere ungesunde Verhaltensweisen an, einfach weil das Gehirn ständig seinen nächsten Kick will. Gerade die Ladies, die aus Langeweile essen, also einfach nur essen, um sich zu beschäftigen, weil es nicht aushaltbar ist, einfach mal in Ruhe zu sein, ohne Stimulierung von außen, die dürfen sich hier wirklich mal reflektieren, ob sie nicht Dopamin-Junkies geworden sind, was nicht unbedingt gesund ist, weil wir Menschen brauchen auch Pause von Stimulation. Unser Nervensystem braucht Pause von Stimulation. Und das Gehirn liebt einfach Dopamin, also von Natur aus. Das heißt, wenn du dir lange genug einen Schuss nach dem nächsten gesetzt hast, durch Stimulierung hier und Stimulierung da, dann will dein Gehirn diese Überstimulierung und dann lässt es dich auch nicht zur Ruhe kommen, bis du was gegessen hast. Also deine körperliche Gesundheit hat schon sehr viel mit deinem Essverhalten zu tun. Jede Schieflage im Körper, zum Beispiel Nährstoffdefizite, Blutzuckerschwankungen oder andere hormonelle Probleme, können zu einem, nennen wir es mal, interessanten Essverhalten führen. Ich will nicht sagen gestört, weil es ist noch keine Essstörung, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, mit einem Körper, der gut versorgt ist, wo der Darm gesund ist, wo das Blutzuckermanagement funktioniert, ein Körper, der metabolisch flexibel ist, damit zeigst du ein völlig anderes Essverhalten und bist auch psychisch in einem ganz anderen, wirklich viel ausgeglicheneren State als mit einem Körper, der schlecht versorgt ist und das halt alles nicht hat. Was meinst du, wie viele Frauen nach der Ernährungsumstellung im Stoffwechselreset mit mir total verblüfft zu mir sagen, ich hätte nie gedacht, dass das Verlangen einfach weggeht? Ich habe den Stoffwechselreset extra entwickelt aus genau diesem Grund, weil ich genau das beobachtet habe. Erst darf der Körper Ruhe geben, damit du emotionales Essen als solches erkennen und dich auch in Ruhe mit deinen Themen beschäftigen kannst. Ich habe ja in den beiden Podcast-Episoden 17 und 18 zum Thema, warum dein Essverhalten keine Charakterschwäche ist, ausführlich beschrieben, wie sich Hormone oder Darmgesundheit und Neurotransmitterhaushalt, also deine komplette Biochemie auf dein Essverhalten auswirken können. Deswegen gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Aber Bottomline ist, dass es im ersten Schritt meiner Meinung nach echt wichtig ist, dass du zuerst ausschließt, dass du es mit körperlichen Cravings zu tun hast. Was ich da echt als Problem sehe, ist, dass im Internet, also wenn man emotionales Essen googelt, dann steht da sehr häufig oder es wird beschrieben als heftiges Verlangen, das sich so plötzlich aus dem Nichts überkommt. Und das stimmt meiner Meinung und Erfahrung nach halt einfach überhaupt nicht. Weil gerade dieses heftige, plötzliche Verlangen aus dem Nichts, das ist genau das, was ich gerade beschrieben habe, das geht auf körperliche Ursachen zurück. Das ist, wenn deine Biochemie im Chaos ist. Emotionales Essen fühlt sich ganz anders an. Emotionales Essen überkommt dich nicht aus dem Nichts, sondern es braucht ja erstmal eine Emotion als Trigger. Das heißt, es hat schon immer einen Bezug zu einer Situation oder zu deinen Gedanken an eine Situation. Das heißt, du befindest dich in der konkreten Situation selber oder in einem bestimmten Kontext oder du denkst an eine konkrete Situation und einen bestimmten Kontext und das ruft eine Emotion in dir hervor und die Emotion triggert dann dein Verlangen nach Essen. Was natürlich sein kann, und das ist bei vielen Leuten der Fall, die noch nicht so eine Bewusstheit entwickelt haben, die noch nicht gelernt haben, ihre Gedanken zu beobachten oder wirklich wahrzunehmen, was macht denn eine bestimmte Situation oder der Kontext von bestimmten Menschen und mir, was macht das mit mir? Das heißt, wenn du noch nicht dich viel mit deinen Gefühlen und Gedanken beschäftigst, dann kann es dir natürlich subjektiv so vorkommen, als würde dich dein Essdrang aus dem Nichts überfallen. Es liegt dann aber ganz einfach daran, dass du es noch nicht geübt hast, dich selbst wahrzunehmen, dass du es merkst oder rechtzeitig merkst, wenn sich emotional in dir drinne etwas shiftet. Also, wenn du ausschließen kannst, dass dein Essdrang körperliche Ursachen hat, dann kommen wir jetzt zu emotionalem Essen und den drei Ebenen, die ich angesprochen habe. Und die drei Ebenen gehen jeweils unterschiedlich tief und erfordern deshalb meiner Meinung nach jeweils einen anderen Lösungsansatz, den ich dir natürlich auch gerne erzähle. Also das sind die drei Ebenen. Die erste Ebene ist eine relativ oberflächliche Ebene, die sich auch verhältnismäßig in Anführungszeichen einfach lösen lässt und das ist die schlechte Gewohnheit. Die zweite Ebene ist eine tiefer gehende, nämlich wenn emotionales Essen ein Ausdruck davon ist, dass dir innerliche Ressourcen fehlen, um mit einem aufkommenden Gefühl umzugehen, meistens aufgrund eines Entwicklungstraumas. Keine Sorge, ich erkläre die Begriffe noch. Die dritte und tiefste Ebene ist, wenn dein Entwicklungstrauma so tief ist, beziehungsweise seelische Verletzungen so groß sind, dass du wirklich eine Entwicklungsproblematik hast, die dich daran hindert, deine Grundbedürfnisse zu stillen und überhaupt eine gesunde Lebensführung zu entwickeln. Und das ist bei Leuten der Fall, die zum Beispiel auch Süchte entwickeln und zu Essstörungen neigen. Fangen wir mit der oberflächlicheren Ebene an, emotionales Essen als schlechte Gewohnheit. Dazu ein Beispiel von mir. Mir ist vor einigen Jahren ein seltsames Verhalten bei mir aufgefallen. Und zwar habe ich immer, wenn ich zu spät dran war, zu einem Termin, wenn ich gerade die Wohnung verlassen wollte, also ich wollte zu dem Termin und war schon knapp dran, dann habe ich mich auf einmal an der Süßigkeiten-Schublade wiedergefunden und habe Bitterschokolade gefuttert. Also in meiner Süßigkeiten-Schublade sind meistens nur Datteln und 90%ige Bitterschokolade von Lindt. Das ist meine absolute Lieblingsschokolade. Ich weiß, Lindt soll man auch nicht kaufen, aber ich bin auch keine Heilige und die schmeckt mir nun mal am besten. Ich war in der Situation also vollständig angezogen. Ich hatte Schuhe an, ich hatte meine Jacke an, ich hatte meinen Rucksack auf dem Rücken und habe mir den Schlüssel in die Jackentasche gesteckt. Und anstatt zur Türe zu gehen und mich zu beeilen, damit ich es noch schaffe, biege ich in die Küche ab und stehe an der Schublade und esse Schokolade. Das ist tatsächlich häufiger passiert und einmal bin ich mir der Absurdität der Situation so total bewusst geworden. Ich war auf einmal völlig präsent und habe mich da wie von oben gesehen und beobachtet, wie ich Schokolade esse und einfach weiter Zeit verschwende, anstatt endlich die Wohnung zu verlassen. Und da habe ich so drüber nachgedacht und da ist mir aufgefallen, warum Schokolade? Die Bitterschokolade ist mein Treat, den ich seit dem Studium gerne esse, wenn ich nachmittags mal eine Teepause einlege. Ich habe die Pause also mit der Schokolade verknüpft. Also das Gefühl von, okay, mal Druck raus, durchatmen, das habe ich immer im Zusammenhang mit der Schokolade quasi praktiziert. Mein Gehirn hat also gelernt, Bitterschokolade mit dem Gefühl von Ruhe zu verknüpfen, weil ich beides jahrelang kombiniert habe. Und das ist ja exakt das, womit mir mein Gehirn in der Situation helfen wollte. Mein Gehirn nimmt also wahr, okay, sie hat Stress und dann denkt es, wie kann ich helfen? Und dann kommt es auf die Idee, hey, was wir jetzt brauchen, ist Ruhe. Und wenn wir Schokolade essen, dann stellt sich doch Ruhe ein. Das ist doch perfekt. Ich bringe ihr jetzt den Gedanken, gehe an die Süßigkeiten-Schublade und iss Schokolade, weil dann ist Ruhe. Eigentlich total nett von meinem Gehirn und es kann auch nichts dafür, weil ich habe ihm ja antrainiert, dass wir, wenn wir Ruhe wollen, dass wir dann Schokolade essen. Emotionen sind nicht rational und mein Gehirn meint es ja auch nur gut. Und letztendlich ist es ja auch meine Verantwortung, weil ich habe mit mir das gemacht, was man die klassische Konditionierung nennt. Klassische Konditionierung ist das, wofür der russische Neurologe und Physiologe Ivan Pavlov mit seinen Studien über den Speichelreflex bei Hunden bekannt geworden ist und hat auch Preise dafür bekommen, glaube ich. Also der Versuch war, jedes Mal, wenn Ivan Pavlov seine Hunde gefüttert hat, hat er gleichzeitig ein Glöckchen ertönen lassen oder kurz vorher, um das Essen anzukündigen, glaube ich. Das heißt, heißt, das Gehirn der Hunde hat gelernt, dass der Klingelton Essen ankündigt und sie haben Speichelfluss bekommen. Und irgendwann hat der Ton des Glöckchens alleine ausgereicht, damit die Hunde gesabbert haben, selbst wenn es gar kein Essen gab. Klassische Konditionierung ist ja einfach nur ein Training. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel sehr stark in mein rechtes Ohrläppchen zwicken und dazu Ice Ice Baby von Vanille Ice hören. Und wenn ich das oft genug und lang genug mache, dann werde ich meine Nervenzellen so konditionieren, dass, wenn ich das Lied höre, dass mir dann wahrscheinlich mein rechtes Ohrläppchen wehtut, obwohl ich nicht reinzwicke. Ich meine, ja, wäre schade, weil das Lied ist unfassbar gut und das will ich mir nicht versauen. Und klar, warum sollte ich das tun? Macht ja gar keinen Sinn. Aber eine Packung Eis zu verputzen, wenn man Liebeskummer hat, macht genauso wenig Sinn. Und trotzdem wird es uns in jedem klassischen Hollywood-Movie wieder vorgespielt. Genau diese Konditionierung ist es, warum viele, wenn sie zum Beispiel abends den Fernseher einschalten, auf einmal was zu knabbern brauchen, obwohl sie gerade zu Abend gegessen haben. Oder den Feierabend nicht ohne ein Glas Rotwein genießen können. Und genauso wenig wie das Glöckchen von Ivan Pavlov eigentlich was mit dem Speichelfluss der Hunde zu tun hat, haben die Chips mit deiner Netflix-Serie zu tun oder dein Feierabend mit Rotwein oder mein Zeitmanagement mit Schokolade. Aber wir lernen, ein Gefühl mit einer Substanz zu verbinden. Und was ist hier die Lösung? Die ist eigentlich ziemlich simpel und lautet umlernen. Gewohnheiten sind erlernt, also antrainiert. Das heißt, man kann sie umlernen bzw. umtrainieren. Wenn dein emotionales Essen sich auf der Ebene befindet, dass du einfach eine bestimmte Stimmung, also Feierabend, Pause, Ruhe oder Belohnung, wenn du das mit einem bestimmten Lebensmittel oder Essen und Trinken verknüpft hast, dann helfen dir hier alle Techniken, die es gibt, zum Thema Gewohnheiten umprogrammieren. Da gibt es wirklich etliche hilfreiche Ansätze aus der Gehirnforschung und auch viele gute Bücher mit effektiven Strategien. Schlechte Gewohnheiten und Konditionierungen loszuwerden, da heißt der Ausweg einfach üben und ein bisschen Geduld haben. Kommen wir zur zweiten, etwas tiefer gehenden Ebene, und zwar Gefühle mit Essen hervorrufen oder unterdrücken, also wirklich regulieren. Zum Beispiel, du bist nach einem Streit traurig, willst dich trösten und isst eine Packung Eis. Oder du willst dich für ein Projekt auf der Arbeit wertgeschätzt fühlen, also belohnen und isst eine Pizza. Oder eine Situation oder Person macht dich wütend und du willst die Aufregung betäuben und dann trinkst du Alkohol. Oder du hast Angst, willst dich beruhigen und isst dafür einen großen Teller Nudeln. Da ist ein unangenehmes Gefühl, das du nicht fühlen willst, oder da ist ein angenehmes Gefühl, das du jetzt gerne hervorrufen möchtest, und Essen soll für dich den Job übernehmen, diesen emotionalen Shift biochemisch zu regulieren. Hier meine eigene Erfahrung mit dieser Form von emotionalem Essen, und die kommt jetzt aus einer Zeit, da dürfen wir wirklich viele Jahre zurückspulen, und zwar dahin, wo ich Angstzustände und Panikattacken hatte. Also das ist wirklich sehr, sehr lange her. Von diesen Panikattacken in meinen 20ern hatte ich in einer anderen Podcast-Folge mal erzählt. Und diese Panikattacken haben sich bei mir immer angekündigt durch so eine innere Unruhe, durch so eine körperliche innere Unruhe und Nervosität. Die haben sich so aufgebaut und dann habe ich mich schon immer in mein WG-Zimmer zurückgezogen, weil ich wusste, okay, gleich geht's los. Und dann kam es und dann musste ich mich da irgendwie durch diese Panikwelle mit Atemnot so durchgeiden und durchatmen. Und insgesamt habe ich mich einfach sehr hilflos damit gefühlt. Die Panikattacken gingen nach einem halben Jahr zum Glück von alleine weg, aber ich habe diesem Frieden erstmal nicht getraut und hatte Angst, dass es zurückkommt. Das heißt, wenn ich ab diesem Zeitpunkt so Körperempfindungen gehabt habe wie Unruhe oder Herzklopfen oder Druck auf der Brust und Nervosität, dann habe ich Angst gehabt, dass die Angst zurückkommt. Also ich habe quasi Angst vor der Angst bekommen und da habe ich damals angefangen zu essen, um die Angst zu unterdrücken. Ich habe also mich mit Essen beruhigt und ja, je mehr Angst ich vor der Angst hatte, desto mehr habe ich gegessen und ich habe mich echt teilweise richtig vollgestopft. Also als könnte ich die Angst damit wirklich unterdrücken. Und die Panikattacken sind tatsächlich nicht zurückgekommen, worüber ich natürlich super happy war. Aber jetzt hatte ich es halt mit einem ganz anderen Problem zu tun, das auch nicht sonderlich angenehm war. Ich habe das damals mein Angstessen genannt und das ist manchmal richtig eskaliert. Aber das erzähle ich nur, um dir zu sagen, ich weiß, wie sich emotionales Essen anfühlt. Es überfällt dich nicht aus dem Nichts, sondern es ist schon eine sehr bewusste Entscheidung, zu Essen zu greifen, um nicht zu fühlen. Und in dem Moment, wo du da innehältst, hast du nämlich auch die Möglichkeit, was zu ändern. Ich habe so lange mit meinem Angstessen zu tun gehabt, bis ich mich getraut habe, mich mit meinen Gefühlen zu beschäftigen. Und ich kann da heute so drüber sprechen, aber für mich war das damals wirklich schlimm, weil ich komplett hilflos damit war oder ich habe mich hilflos damit gefühlt. Ich kann da heute relativ offen drüber sprechen, aber damals habe ich das auch niemandem erzählt. Also ich wollte einfach nur, dass es weggeht und wusste aber nicht wie. Und hier sind wir bei dem zentralen Problem. Wenn du nicht weißt, wie du besser mit dem Gefühl umgehen kannst, wenn du keine gesunde, funktionale Alternative kennst außer Essen, dann wirst du das nicht los. Ich selber musste an einen richtigen Tiefpunkt kommen, um das zu checken. Und das war auch gleichzeitig ein Wendepunkt. Das war eine Situation, in der ich meinem Angstessen mich hingegeben habe und es hat nicht mal mehr gewirkt. Ich saß da also in meinem nervösen Zustand von ich weiß nicht, was hier gerade mit mir passiert und habe angefangen zu essen und wollte das beruhigen und wollte das betäuben und es hat nicht geklappt. Das Gefühl ist nicht weggegangen, sondern im Gegenteil, es ist sogar stärker geworden. Und je stärker es wurde, desto mehr habe ich einfach versucht, dagegen anzuessen und deswegen ist es einfach komplett eskaliert. Und dann saß ich da inmitten von Pizzakartons und Kekspackungen. Mir war schlecht, ich habe mich geschämt ohne Ende, ich habe geheult und in dem Moment habe ich entschieden, okay, tiefer kannst du nicht sinken. This is gonna stop now. Ich hatte zwar keine Ahnung, wie ich es besser machen kann. Ich wusste nicht, wie es geht. Ich wusste nicht, wie es aussieht. Aber ich wusste, das, was du hier machst, ist nicht gesund und es hilft dir auch überhaupt nicht. Also hörst du sofort damit auf. Es beginnt mit der Entscheidung, mit emotionalem Essen aufzuhören. Mit der Entscheidung, dass es überhaupt keine Option mehr für dich ist, Gefühle mit Essen zu regulieren, sondern den Mut zu haben, hinzuschauen. Dir deine Gefühle, die das Ganze auslösen, anzusehen. Und hier kommen wir auf die eingangs gestellte wunderbare Frage von Susanne zurück. Sollst du die Lösung für emotionales Essen in der Vergangenheit suchen oder in der Gegenwart? Beides. Du darfst dich sowohl fragen, mit welchem Gefühl kann ich im Hier und Jetzt heute nicht umgehen? Was ist das Gefühl, was weg soll? Und du darfst dich anschließend ebenfalls fragen, warum kann ich es nicht? Und damit landet man in den häufigsten Fällen in der Vergangenheit, eher gesagt in der Kindheit. Wie du da schrittweise vorgehen kannst, will ich dir anhand eines Beispiels einer Kundin zeigen, weil es sehr greifbar ist. Die Kundin, die ich mal hatte, nennen wir sie Anna, war tatsächlich eine meiner ersten 1:1-Kundinnen damals. Und sie kam zu mir mit der typischen Kombination aus, ich bin dauernd müde und ich nehme Gewicht zu, obwohl ich halt super viel Sport mache. Und sie war an einem Punkt, wo sie mit 37 Jahren, ohne Kinder wohlgemerkt, jeden Nachmittag Heißhunger hatte und einen Mittagsschlaf gebraucht hat. Sie war relativ schlank, beruflich erfolgreich, Single, hatte einen großen Freundeskreis und viele Hobbys, war aber total unzufrieden damit, dass sie immer häufiger zu müde war für Sport und dass der Heißhunger halt ihre gesunde Ernährung unmöglich gemacht hat. Und diese Entwicklung wollte sie so nicht hinnehmen. Anna hatte beruflich eine Leitungsfunktion und wir haben festgestellt, dass sie super viele Überstunden anhäuft, obwohl sich ihr Workload gar nicht erhöht hatte. Und dann kam raus, dass sie ihre Arbeit einfach super häufig unterbrechen muss, weil Mitarbeiter spontan ins Büro kommen und irgendetwas wollen. Anna kam mit der Haltung damals zu mir, ja, die haben ja auch nur ein kurzes Anliegen und es ist relativ schnell geklärt, aber es stört mich. Gleichzeitig ist es ja mein Job, das mit ihnen zu klären und dafür zur Verfügung zu stehen, so als Vorgesetzte. Deswegen frage ich mich, ob mich das stören darf. Da habe ich sie erstmal über Kontextwechsel und die Auswirkung von Kontextwechsel auf die Produktivität aufgeklärt. Was ist Kontextwechsel oder auch Kontext-Switching? Das ist das rasche Wechseln zwischen verschiedenen Aufgaben oder Tätigkeiten. Das ist was anderes als Multitasking, wo man versucht, das gleichzeitig zu machen, sondern du beginnst eine Aufgabe, springst dann aber plötzlich zu was anderem, nur um kurz darauf wieder zum Ursprünglichen zurückzukehren oder was ganz Neues zu beginnen. Und Kontextwechsel bedeutet, wenn du einfach sehr fragmentiert arbeitest. Also du bist ständig abgelenkt, du wirst dauernd unterbrochen. Da kommt eine E-Mail rein, die du kurz überfliegst. Dann folgt ein Anruf, den du annimmst, gefolgt von einer Chatnachricht, die du schnell beantwortest. Oder es kommt halt ein Mitarbeiter oder eine Kollegin rein. Und Studien zeigen, dass dieses übermäßige Hin- und Herspringen zwischen Aufgaben für das Gehirn eine große Belastung darstellt und dabei bis zu 40% des Leistungspotenzials verloren geht. Und bereits nach 20 Minuten wiederholter Unterbrechung empfinden wir deutlich mehr Stress. Das ist Energie, die du einfach an dem Tag nicht mehr hast. Das ist Stress, den du an dem Tag ja auch erstmal anschließend abbauen musst. Und das habe ich Anna erzählt und sie war regelrecht erleichtert, weil sie sich jetzt erst ihr Gefühl von Genervtheit erlaubt hat. Sie hat sich erlaubt, da reinzufühlen, dass es sie stört, dauernd unterbrochen zu werden. Dann habe ich sie gefragt, wie viele Kollegen und Kolleginnen täglich mit einer Frage reinkommen. Und sie meinte, ja, das sind im Schnitt täglich so 3 bis 5. Und die Sache ist ja, jedes Mal, wenn du bei einer Tätigkeit unterbrochen wirst, braucht dein Gehirn 20 Minuten, um dich danach wieder tief in die vorherige Aufgabe reinzudenken. Egal, wie lange die Unterbrechung dauert. Die Unterbrechung kann eine Minute gehen, du brauchst trotzdem 20 Minuten, bis du an dem Punkt bist, wo du vorher warst, als du unterbrochen wurdest. Und da habe ich ihr ausgerechnet, dass sie damit pro Tag ungefähr 60 bis 90 Minuten ihrer Arbeitszeit verliert. Das sind im Worst Case 7,5 Stunden pro Woche, also ein ganzer Arbeitstag. Und dass sie aufgrund der Unterbrechungen quasi eine 6-Tage-Woche hat, obwohl im Vertrag eine 40-Stunden-Woche an 5 Wochentagen steht. Und das war der Moment, wo Anna an ihre Wut gekommen ist, also das primäre Gefühl zu der Situation. Und damit konnten wir arbeiten, weil Wut ist eindeutig ein Abgrenzungsgefühl. Es kommuniziert ein Autonomiebedürfnis. Wut kommt auf, wenn jemand unsere Grenzen überschreitet. Und das fühlte sich für sie auch super passend an, weil sie halt gefühlt von den Mitarbeitern die Lebenszeit geraubt bekommt, nur weil die halt reinkommen, wenn es ihnen gerade passt. Und mit dieser Klärung wurde ihr dann auch klar, was der dahinterliegende Auftrag ist, nämlich klare Grenzen ziehen. Anna hat dann, weil sie ja in der Führungsposition war, hat dann entschieden, dass sie eine wöchentliche einstündige Besprechung einrichtet, wo alle halt ihre Fragen mitbringen und dann noch zusätzlich eine fixe Sprechstunde einrichtet für einzelne Rückfragen. Ja, das heißt, damit hat sie ihre Arbeitszeit auf 42 Stunden reduzieren können und ab dem Zeitpunkt hat sie natürlich viel mehr Zeit und Energie gehabt für ihren Sport, ihre Fitness, ihre Ernährung und ihre Selbstfürsorge. Also erkennst du den Unterschied? Vorher hat sie das Gefühl von ihrer Unzufriedenheit mit der Situation selber nicht ernst genommen. Sie hat dieses subtile, unzufriedene Gefühl weggeschoben mit der Geschichte von, ja, das ist halt mein Job, also das muss ich halt dann ertragen. Aber ihr Körper hatte ihr mit der Energielosigkeit und dem darauf folgenden Heißhunger, also Heißhunger ist ja nur die andere Seite der Medaille von Energielosigkeit, hat der Körper hier gezeigt, dass sie da was ändern darf. Erst nachdem sie sich durch unsere Zusammenarbeit wirklich intensiv mit der Situation und mit dem Gefühl auseinandergesetzt hat, hat sie überhaupt gemerkt, was ihr dahinterliegendes Thema ist, nämlich eine Grenzüberschreitung. Und damit war der Auftrag klar, nämlich Grenzen setzen. Deine Gefühle sind die Sprache deines Körpers, der dir mitteilt, hey, hier gibt's was, worum du dich kümmern darfst, damit dein Leben besser wird. Deswegen ist es eigentlich total absurd, dass wir Gefühle so gerne meiden, weil da kommen wir ja nie raus aus der Unzufriedenheit. Gefühle sind nichts anderes als Botschafter. Wir können uns die Message anhören oder wir können uns die Message nicht anhören. Aber wenn wir uns die Message nicht anhören, dann wird das Gefühl immer wieder kommen und es wird immer stärker kommen. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich bin total dabei, ich will mir mein Gefühl angucken, ich will den Auftrag verstehen, dann wird es jetzt erst richtig spannend. Denn jetzt geht es um die eigentliche Frage. Wie leicht oder wie schwer wird es dir fallen, den Auftrag umzusetzen? Nehmen wir das Beispiel von Anne. Wie leicht oder wie schwer würde es dir fallen, anderen Menschen gegenüber Grenzen zu setzen? Gerade das Thema Grenzen setzen und Nein sagen fällt meiner Erfahrung nach vielen Frauen super schwer. Und jetzt sind wir wieder bei Susannes eingangs gestellter Frage. Hier ist nämlich der Punkt, an dem du dich mit deiner Vergangenheit beschäftigen darfst. Ob es dir leicht fällt oder schwer fällt, den Auftrag anzunehmen und umzusetzen, den deine Gefühle dir darstellen, das hat viel damit zu tun, ob du irgendwann mal gelernt hast, wie es geht. Und wenn du es nicht gelernt hast, wie sehr du dir Stand heute zutraust, es trotzdem zu lernen. Und damit sind wir beim eigentlichen Thema und dem Ursprung der ganzen emotionalen Essen-Thematik, nämlich einem Entwicklungstrauma, das in der Kindheit entsteht. Für den Fall, dass du den Begriff nicht kennst, will ich kurz erklären, was ein Entwicklungstrauma ist. Ein Entwicklungstrauma hat jetzt nicht zwingend was mit sexueller Gewalt oder schwerer Vernachlässigung oder anderen krassen Sachen zu tun, sondern ein Entwicklungstrauma entsteht einfach, wenn wir als Kind nicht das bekommen, was wir für eine gesunde Entwicklung unseres Nervensystems brauchen. Zum Beispiel das Gefühl von Sicherheit und eine dauerhafte emotionale Verbundenheit zu unseren Bezugspersonen zum Beispiel. Und Entwicklungstraumen entstehen dann, wenn zum Beispiel eines oder mehrere von den 5 biologisch bedingten Kernbedürfnissen der Kindheit nicht von unseren Bezugspersonen erfüllt wurden, als wir noch auf unsere Bezugspersonen angewiesen waren. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kryptisch. Die 5 biologisch bedingten Lernbedürfnisse, die wir haben, oder Kernbedürfnisse, sind Kontakt, Einstimmung mit unseren Bedürfnissen, Vertrauen, Autonomie und Liebe. Das sind alles Geschichten, die wir erfahren müssen in unserer Kindheit, damit wir später gesunde Erwachsene werden. Wenn diese Kernbedürfnisse oder Lernbedürfnisse in der Kindheit erfüllt wurden, dann entwickeln wir nämlich erst die dazugehörigen 5 Kernfähigkeiten fürs Leben. Und die lauten wie folgt. Erstens, die Fähigkeit, in Berührung mit unserem Körper und unseren Emotionen zu sein, also wahrzunehmen, wie es dem Körper geht und welche Emotionen gerade unterwegs sind. Zweitens, die Fähigkeit, körperliche und emotionale Bedürfnisse auf gesunde, funktionale Art und Weise zu erfüllen, also sich aktiv für das zu entscheiden, was den Körper nährt, anstatt für das, was ihm schadet, und aktiv zu entscheiden für das, was die Seele nährt, anstatt für das, was die Seele belastet. Drittens, die Fähigkeit zu einem gesunden Vertrauen in sich selbst und andere, also nicht im Misstrauen zu leben mit der Welt. Viertens, die Fähigkeit, angemessene Grenzen zu setzen, also auch irgendwo auf sich selbst aufpassen zu können, aber sich auch nicht isolieren zu müssen, um mit anderen Leuten sozial klarkommen zu können. Fünftens, die Fähigkeit, liebevolle Beziehungen zu führen und auch als Erwachsener später eine gesunde Sexualität zu entwickeln. Wenn wir auf die Welt kommen, dann sind diese Fähigkeiten ja nicht einfach automatisch schon in uns angelegt, sondern die müssen wir lernen, und zwar indem wir bestimmte Erfahrungen machen, und zwar durch Interaktion mit unserer Umwelt und durch unsere Bezugspersonen, also durch unsere Eltern. Als Babys ist unser Überleben ja vollkommen abhängig von unseren Eltern, und unser Nervensystem weiß das. Das Nervensystem von Kindern funktioniert also nach der Logik: Wenn Mama und Papa mich nicht lieb haben und versorgen, dann sterbe ich. Das heißt, wenn unsere Bedürfnisse nicht erfüllt werden, dann fühlt sich ein Kind auf der unbewussten Ebene im Überleben bedroht. Wenn das Kind zu wenig Fürsorge erfährt, egal auf welcher Ebene, dann sucht es sich Strategien, um sein akut bedrohtes Leben zu schützen. Und das ist jetzt wichtig, weil diese Überlebensstruktur hat damit zu tun, dass wir unsere Bedürfnisse abkapseln. Das baut sich in drei Phasen auf. Zuerst schränken wir unsere Bedürfnisse ein, wir nehmen das zurück. Dann fangen wir an, Bedürfnisse zu ignorieren. Und dann zum Schluss, wenn es ganz krass wird, dann fangen wir an, uns von unseren Bedürfnissen komplett abzuschneiden. Das nennt man die sogenannte Dissoziation. Das alles passiert aufgrund der Logik: Wenn Mama und Papa mich nicht versorgen, und Mama und Papa können ja nicht falsch liegen, das heißt, mein Bedürfnis muss falsch sein und ich bin falsch. Das ist halt die Logik von Kindern. Dann gibt es einen Kontaktverlust zum körperlichen und emotionalen Ich, und dann haben wir Probleme damit zu wissen, was wir brauchen, oder wir haben das Gefühl, dass unsere Bedürfnisse es nicht verdienen, erfüllt zu werden, oder wir entwickeln das Gefühl, auf niemanden außer uns selbst, dass wir uns auf niemanden verlassen können und dass die Welt ein böser Ort ist, oder das Gefühl, dass wir immer die Kontrolle behalten müssen, oder das Gefühl, permanent überlastet zu sein und unter Druck zu stehen. Es kann auch sein, halt das Problem damit, Grenzen zu setzen und Nein zu sagen. Es kann auch sein, Probleme zu entwickeln, Herz und Sexualität zu integrieren. Das heißt, dass es mir halt später nicht möglich ist, eine erfüllte Partnerschaft zu führen oder so. Und auch sowas wie, wenn das Selbstwertgefühl vom eigenen Aussehen oder der persönlichen Leistung abhängt. Also dass wir es davon abhängig machen, dass wir unseren Wert davon abhängig machen. Gerade das mit dem Aussehen finden wir ja in der Fitnessszene, bei denen ich optimiere meinen Körper jetzt bis zum Geht-nicht-mehr Fettfluencern, oder das Leistungsstreben ist ja meistens Thema bei den klassischen Workaholics. Also all das kann halt passieren, wenn wir unsere Kernbedürfnisse in der Kindheit nicht erfüllt bekommen. Und ich möchte an der Stelle unbedingt betonen: Kein Elternteil macht das mit Absicht. Also wenn deine Eltern dich emotional auf irgendeiner Ebene nicht so versorgen konnten, wie du es vielleicht gebraucht hättest, dann wahrscheinlich einfach, weil sie es selber nicht gelernt haben. Weil wer waren denn die Eltern unserer Eltern? Richtig, unsere Großeltern. Und jetzt schauen wir uns mal kurz die Alltagsrealität unserer Großeltern an. Was haben die erlebt? Krieg, Hunger, Leid, Verlust, Mangel. Unsere Eltern wurden garantiert nicht emotional auf allen Ebenen angemessen versorgt. Aber das war eine andere Zeit mit anderen Prioritäten. Unsere Eltern haben als Kinder noch so Sprüche gehört wie: Sei froh, dass du ein Dach über dem Kopf hast und was zu essen kriegst. Natürlich, weil das für unsere Großeltern schon ein großes Ding war, dass sie ihre Kinder auf dem Level versorgen konnten. Also das war ja nicht selbstverständlich. Das heißt, unsere Eltern haben selber nicht gelernt, wie man sich durch Schmerz oder Trauer oder einen Wutanfall begleitet. Da hieß es: Sei ruhig oder es setzt was, oder ein Indianer kennt keinen Schmerz, oder benimm dich oder du gehst auf dein Zimmer. Das war halt noch so richtig echte Oldschool-Erziehung aufgrund eines kollektiven Kriegstraumas, aber nicht unbedingt aufgrund von mangelnder Liebe. Und um jetzt auf meine Geschichte zurückzukommen, auch meine Mom hat ihr Bestes getan, wenn ich starke Gefühle hatte, und sie hat die Ablenkungsstrategie gewählt. Oh, guck mal, ein Eichhörnchen. Also so hat sie es nicht gesagt, aber ich wurde tatsächlich eher abgelenkt, wenn ich starke Gefühle hatte, weil meine Mutter es in den besten Absichten wahrscheinlich einfach nicht besser gekonnt hatte. So, und wenn ich jetzt heute als Erwachsene feststelle: Moment, ich verwende ja immer noch die Ablenkungsstrategie und gerade fällt mir das einfach nur krass auf die Füße, dann habe ich ja die Wahl, es anders zu machen und heute neu für mich zu lernen. Wir müssen uns mal bewusst machen, wir sind die zweite Generation, die im Frieden groß werden durfte. Wenn wir uns heute mit emotionaler Entwicklung auseinandersetzen dürfen, dann ist das ein Privileg und gleichzeitig ist es aber auch ein wichtiger Schritt, der vielleicht gesellschaftlich jetzt für uns alle mal dran sein kann und auch dran sein muss und mit dem wir gleichzeitig ein transgenerationales Trauma heilen können, indem wir das nicht an unsere Kinder weitergeben. Okay, stopp, ich habe nicht heilen gesagt. Streich das Wort heilen, sonst kriege ich hier gleich den blauen Warnbalken auf meine Podcast-Folge vom Ministerium für Gesundheitszensur oder wie es sich mittlerweile nennt. Also mit dem wir gleichzeitig ein transgenerationales Trauma positiv beeinflussen können, indem wir es lernen und deshalb nicht an unsere Kinder weitergeben. So war die Formulierung. Also Entwicklungstrauma ist, dass das Kind sich von seinen Bedürfnissen abschneidet, um sich nicht mehr falsch zu fühlen oder zu viel zu fühlen. Und dann entwickelt es Bewältigungsmechanismen und Kompensationsstrategien, ne, wie Ablenkung oder Leistungsstreben oder People-Pleasing und chronisches Ja-Sagen oder halt emotionales Essen. Und in der Kindheit sind diese Bewältigungsmechanismen und Kompensationsstrategien super wichtig für uns, weil unser Nervensystem ist noch nicht vollständig entwickelt und wir können es nicht anders. Aber als Erwachsene dient es uns halt gar nicht mehr. Und wir dürfen uns erstmal als Erwachsene bewusst werden darüber, was wir so machen. Und dann dürfen wir auch in die Selbstbeobachtung gehen. Und dann, wenn wir unser Thema erkannt haben, können wir schauen, welche inneren Ressourcen gibt es denn für mich aufzubauen und was gibt es für mich nachzuholen. Es geht halt darum, zu lernen, mit dir und deinen Bedürfnissen in den Kontakt zu gehen und emotionales Essen dann nicht mehr zu wählen, sondern sich für echte Selbstfürsorge zu entscheiden. Und jetzt möchte ich noch was ganz Wichtiges sagen. Nicht immer kann man das alleine. Das ist ganz wichtig zu wissen. Und hier sind wir gleichzeitig auf der dritten und tiefsten Ebene von emotionalem Essen. Und zwar, wenn dein Entwicklungstrauma so tief geht, dass du Struggle hast, überhaupt eine gesunde Lebensführung aufzubauen. Das sind Personen, bei denen die 5 Kernkompetenzen so wenig ausgeprägt sind, dass sie zum Beispiel sehr unselbstständig sind, dass sie sich von Personen abhängig machen, die ihnen nicht gut tun, dass sie eine Form von Konsum- und Suchtverhalten entwickeln, denen es einfach nicht gelingt, ihr Leben proaktiv so zu gestalten, dass sie am Ende glücklich damit sind und dass Essen oder Alkohol oder andere Substanzen eine große Rolle spielen und weil sie halt einfach auch eine grundsätzliche Ersatzbefriedigung werden müssen. Psychische Störungen dieser Art gehören natürlich absolut in therapeutische und ärztliche Hände. Also da endet ganz klar der Zuständigkeitsbereich eines Coaches. Ich wollte es der Vollständigkeit halber einfach angesprochen haben und auch wie ich eingangs gesagt habe, das ist alles meine persönliche Sicht auf die Dinge ohne Anspruch auf wissenschaftliche Vollständigkeit oder so. Also nimm dir hier gerne aus dieser Podcast-Folge mit, was dir hilft, lass stehen, was dir nicht hilft und wenn du mit etwas nicht einverstanden bist, dann such dir super gerne auch noch andere Perspektiven dazu. Damit sind wir am Ende der Podcast-Folge angekommen und ich habe noch einen kleinen Vorschlag für dich. Wenn du jetzt Lust hast, deiner Geschichte mit emotionalem Essen auf den Grund zu gehen, wenn du das besser verstehen möchtest oder wenn du da einfach mehr Klarheit für dich reinbekommen möchtest, wie du damit umgehen solltest, könnte ich mir vorstellen, einen Workshop anzubieten. In der Arbeit mit Kundinnen habe ich da so ein Framework, das ihnen einfach hilft, ihr Thema besser zu verstehen und das könnte ich da dann auch einfach für mehr Leute anbieten. Mein Vorschlag ist, wir machen Folgendes. Es gibt über diese Podcast-Plattform nämlich die Möglichkeit, mir eine Sprachnachricht zu senden. Ich packe den Link in die Shownotes. Klicke da drauf, sende mir deine kurze Voice mit deiner Frage oder mit deinem Thema in Sachen emotionalem Essen und die ersten 5 Sprachnachrichten werde ich thematisch in diesem Workshop aufgreifen. Alle Infos zu dem Workshop würde ich dann auf Instagram und über meinem Newsletter ankündigen. Also, falls du mir noch nicht auf Social Media folgst, den Link zu meinem Insta-Profil packe ich ebenfalls in die Shownotes. Ich hoffe, du konntest aus dieser Podcast-Folge etwas Wertvolles für dich mitnehmen und ich freue mich auf deine Sprachnachricht dazu. Danke, dass du dir diese Folge bis zum Schluss angehört hast. Wenn dir die Inhalte gefallen und weiterhelfen, abonniere den Podcast doch direkt mal, damit du keine neuen Folgen verpasst und gib gerne deine Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts ab. Viel Spaß beim Reflektieren der Inhalte und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist.